erwarte, dass sie Bock darauf haben, die Dinge zu entwickeln.
Habe ich, aber so leicht kommst du da jetzt noch nicht raus.
Ich glaube, ich träume eher.
Das ist eher die Begeisterung, die da transportiert wird, dass man sich doof anstellt.
Sodass auch die Führungskräfte wiederum einen Anknüpfungspunkt haben.
Wir fingen im Alter von Anfang 50 damit an, Hockey zu spielen.
Vorgelebt, ohne zu missionieren.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hola, ¿qué tal?
Gerade frisch aus Spanien eingeflogen.
Sí.
Was? Okay.
Muy bien.
Ich habe heute wahrscheinlich ein großes Feld, aber ich versuche es mit einer konkreten Frage zu beginnen. Mhm. In unserem Buch, an dem wir gerade arbeiten, wird es auch ein Kapitel geben, dahingehend wie HR oder L&D die Trainings und den Transfer aus den Trainings unterstützen kann, indem eine Lernkultur in der Organisation verankert und gefördert wird. Stichwort die lernende Organisation. Und meine Frage an dich ist, auf welche Rahmenbedingungen in Organisationen bist du gestoßen bisher in deiner Trainerlaufbahn, wo du sagtest, das war mega, wie das aus dem Training hinein in eine offene Lernkultur transportiert wurde und wie das dadurch wuchs und gedieh. Und ich würde das gerne festmachen an vier Feldern, mit der man eigentlich jede Organisation beschreiben kann. Das sind die Felder, wie verhalten sich die Individuen in dieser Organisation? Wie ist das Mindset dieser Individuen? Wie ist die Kultur und wie ist die Struktur? Also in all diesen vier Feldern, die man bei Ken Wilber in so einer Matrix auch findet, in all diesen vier Feldern, Verhalten, Mindset, Kultur und Struktur, muss es Dinge geben, die das Lernen in der Organisation zu etwas irgendwie Fruchtbarerem machen als in anderen Organisationen. Mhm. Und sag mal, was dir dazu jetzt doch immer mit dem Fokus, was kann HR dafür tun, was geht dir da so durch den Kopf?
Deine erste Frage, die nämlich lautete, wo habe ich das schon mal ideal vorgefunden? Und ich wünsche mir sehr, dass du mir ein konkretes Beispiel nennen wirst, wo du sagst, da war das wirklich absolut top auf all diesen Ebenen, was natürlich auch ein absolut hehres Ziel ist. Tatsächlich, ich glaube, ich träume eher noch so ein bisschen davon, ehrlicherweise. Es ist aber auch nicht wirklich trivial. Yeah. Also ich fange mal ganz oben an. Ich bin davon überzeugt, dass die Frage der Management-Ausrichtung, also inwiefern gibt es da Menschen, die ein Bewusstsein für das Thema Lernen leben, dass das schon mal ein riesiger Hebel ist. Nicht der einzige logischerweise, aber einer, der wahnsinnig viel ausmacht, weil dann insgesamt das Thema Lernen eine Bedeutung hat. Also Stichwort Relevanz innerhalb des Unternehmens und damit auch Resonanz im Sinne von, es wird ganz klar davon ausgegangen, ich erwarte nicht, dass Menschen die Dinge können, wenn sie hier sind bei mir, sondern ich erwarte, dass sie Bock darauf haben, die Dinge zu entwickeln. Und ich bin immer klar darüber, dass Entwicklung Teil meiner Aufgabe ist, als Manager und als Führungskraft in allen Feldern, also egal auf welcher Ebene. Das ist so ein erster großer Gedanke dazu. Erzähl mal, hast du ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, da waren für dich die Bedingungen wirklich so, dass du insgesamt das abgefeiert hast?
Habe ich, aber so leicht kommst du da jetzt noch nicht raus. ich nehme das erst auf, was du gesagt hast. Also wenn im Top-Management oder sagen wir im sichtbaren Management, das muss nicht top sein, das kann auch jemand sein, der einfach sehr populär ist in der Organisation, gibt es einen oder genug Menschen, die das Lernen als solches nicht nur wertschätzen, also damit ist es ein Wert, ein gelebter Wert, sondern auch vorleben, was das bedeutet. Aha. Also die haben eine andere Fehlertoleranz, die Aha. kommen dauernd mit irgendwelchen Leuten Sachen an Aha. oder selbst in ihrer Freizeit, ich denke jetzt gerade an ein Beispiel, machen sie, keine Ahnung, vor einiger Zeit ein Geschäftsführer von einem Unternehmen fing im Alter von Anfang 50 damit an, Hockey zu spielen. Also wirklich ein Spiel, das er noch nie zuvor in seinem Leben gespielt hat, sondern er dachte cool. sich, dass ein Kreativer ist, auch in dem Fall ein kreativer Kopf, ich fange mal mit was an, was für alle, die um mich herum sind, wahrscheinlich erstmal Erstaunen auslöst. Und so war es auch. Das, keine Ahnung, es wäre jetzt so, als würde ich mit Lacrosse anfangen oder irgend sowas. Und auf diese Weise haben die Mitglieder dieser Organisation genug Anhaltspunkte und Beispiele, dass das hier gewünscht und auch vorgelebt ist. Also ich halte das für tatsächlich einen wichtigen Punkt.
Darf ich da kurz mal rein?
Weil,
natürlich. Vorgelebt ohne zu missionieren. Ich finde, das ist noch ein wahnsinnig wichtiger Zusatzaspekt. Also dieses, ich habe was gelesen, ich finde das toll. Das erlebe ich in manchen Organisationen und dann werden diese Bücher aber ein bisschen durch die Organisation getrieben, sag ich mal. Also dieses Mann hat das jetzt zu lesen das Ding, was dann wiederum eine Reaktanz auslöst bei ganz vielen. Also auch der, den du gerade meinst, der angefangen hat, Hockey zu spielen, da ist es dann auch cool, wenn er darüber erzählt, wie er mit diesem Scheitern genau. umgeht, mit dem, ne, ja. so, oh, verdammt, ist das schwer, das sieht also immer so leicht aus, wenn ich den Pros zugucke.
Genau, dass man sich und das doof anstellt oder
genau.
Das,
genau.
Und dass das eben nicht aufhört, also dass man, ja. dass Menschen nicht berechenbar werden in ihrer Kompetenzentwicklung oder nur für die sogenannten Single-Trick-Ponys, die irgendwie so für eine Kompetenz stehen, aber selten aus der herausbrechen. Ich sage jetzt nur, dass das begünstigend ist, das heißt nicht, dass das Voraussetzung sein muss, aber es ist so, wäre so eine Sache. Wenn das jetzt auch noch kulturell verankert ist, also tatsächlich in den Werten der Unternehmung wiederzufinden ist und in ganz, ganz vielen Ritualen. Also wenn es sich an diese Google 10% off, das Google für eine Weile mal, haben sie leider wieder eingestellt irgendwann, gesagt haben, wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeitenden 10% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für irgendetwas verwenden, was nicht mit dem Job zu tun hat. Also mit ihrem aktuellen Aufgabenstellung. Das sind so dann Rituale oder gelebte Werte, die man dann sogar in dem Fall in der Struktur oder in den Prozessen wiederfinden kann. Also das dritte Feld, wo das auftaucht. Und das ist jetzt förderlich auf jeden Fall. Und ich bin auch bei dir, wenn es dann missionarisch wird, engt es eher ein. Also es muss begeisternd sein, aber darf eben nicht oktroyieren. Also du musst jetzt, ich erinnere mich an solche Fälle, wo jemand ganz begeistert von der Balanced Scorecard war, Anfang des Millenniums und dann mussten das alle bei sich in ihren Abteilungen einführen und die Bücher lesen und das passte aber eben nicht zu allem und schreckte dann eher ab. Das was haben wir immer wieder, dass Leute sich eher dann dagegen wehren, weil es so vehement vorangetrieben wird. Aber zurück zum Lernen. Ich glaube, da kommen noch mehr Dinge zusammen und nein, auch ich habe nicht die perfekte Organisation vorgefunden, aber ich habe Organisationen vorgefunden, in denen das grundsätzlich viel, viel leichter war, weil es eine Menge Support erfahren hat. Also es ist eine größere Selbstverständlichkeit. Und jetzt zurück zu dem, auch zu HR. HR kann durch die anderen Hebel, die eben nicht Training bedeuten, finde ich schon dazu beitragen. Also durch die, zum Beispiel durch, jetzt gehen wir mal in Strukturen, Prozesse, durch regelmäßige Zielvereinbarungsgespräche, die Personalentwicklungsgespräche, die begleitet werden, die auch dokumentiert werden, sodass es Kompetenzprofile gibt oder eine gewollte Organisation, in die Richtung man sich entwickeln will mit allen Mitarbeitenden. Also da kann eine Menge Transparenz hergestellt werden, die uns dann als Trainerin das Leben ein bisschen leichter machen, weil wir nicht noch in dem Training selbst, das ja nur ein kurzer Ausschnitt ist des Lernens, das eigentliche Lernen findet ja in der Praxis statt, oder viel davon, aber dass wir nicht in dem kurzem Ausschnitt, den wir die Teilnehmenden bei uns im Training haben, erstmal gegen ganz viele Widerstände kämpfen müssen, weil die uns dann sagen, ja, wir haben gar nicht die Voraussetzungen dafür, in unserer Organisation sowas zu machen, was ihr hier euch ausgedacht habt oder wünscht. Und das meine ich mit diesem, was HR tun kann, abseits vom Training selbst, um praktisch so eine Art Humus zu schaffen, sodass das, was aus den Trainings kommt, auf fruchtbaren Boden fließt. Und
plus Dünger im Sinne von die Führungskräfte einzubeziehen in das Bewusstsein darüber, dass Lernen Zeit benötigt, dass es relevant ist, dass sie ihren Mitarbeitenden, wenn die in dem Programm X oder Y drin sind und beispielsweise jetzt ihre Fähigkeit als Teamleads erweitern sollen, Führung zu leben und tatsächlich Feedbackgespräche regelmäßig zu führen und so weiter, dann den Führungskräften der Teamleads eben auch eine Art Lernpfad an die Hand zu geben, wo eine klare Orientierung drin ist. Die werden zwischen den einzelnen Einheiten, wo sie in Präsenz sind, die und die Lernaufgaben bekommen. Dafür brauchen die so und so viel Zeit, brauchen die und die technischen Rahmenbedingungen. Die werden an Step X das und das mitgebracht haben. Ja? Also auch Zielklarheit darüber, womit kommen die raus, mit welchen Fähigkeiten werden die Teilnehmenden dann wieder in der Praxis aufschlagen. Worüber haben wir da geredet, sodass auch die Führungskräfte wiederum einen Anknüpfungspunkt haben. Wir wünschen uns ja immer so sehr, dass Gespräche stattfinden beim Rückkehren. Ich kann einfach anders fragen. Ne? Ich kann sagen, hey cool, ist das wirklich passiert? Habt ihr darüber gequatscht? Wie stehst denn du dazu? Wie willst denn du, dass ich das mit dir tue? Gerade wenn wir jetzt eine Führungskraft haben, die eine Führungskraft führt. Na, das ist ja immer super spannend zu sagen, was davon gefällt dir denn selbst? Und wo merkst du hakst noch ein bisschen? Wo kann ich dich unterstützen? Und das wiederum verlangen wir immer so ein bisschen den Führungskräften ab in uns, also so innerlich, ne, und wünschen uns das immer. Und gleichzeitig brauchen sie auch dafür Unterstützung. Also das kann HR ebenfalls leisten, zu sagen, wo bauen wir eigentlich Brücken zwischen dem, was in einer Weiterbildungsmaßnahme stattfindet und denjenigen, die das vor Ort begleiten sollen, auch bis hin zum Team. Weil es da auch spannend ist, dass der Transfer in der Unterstützung, das ist bei Untersuchungen nochmal deutlich geworden, also bei Meta-Analysen, der Transfer, der vom Teammitglied, also von meinem Peer unterstützt wird, wird noch nachhaltiger unterstützt als von meiner Führungskraft selbst. Da ist irgendwie auch naheliegend, weil ich wahrscheinlich einfach mehr mit dem zu tun habe, rein praktisch. Ja, wir verbringen mehr Zeit miteinander, die Menschen beobachten mich häufiger, die können mir besser Feedback geben und ähnliches. Und da beispielsweise sind einmal wir gefragt, dass wir Teilnehmenden was an die Hand geben können. Und dann ist aber wiederum auch die Führungskraft gefragt zu sagen, wie unterstützt du denn dein Team da drin, dass das gespreadet wird? Ne? Also machst du das auch zu einem Thema auf beispielsweise deinen Teamrunden zu sagen, ey, wir hatten hier jemanden, der war da und da gibt es jetzt Feedback drauf, das ist cool, ich mag das. Also dieses, da sind wir wieder beim Individuum im Verhalten auf der Ebene der Führungskräfte, aber auch beim Mindset, ne, zu sagen, ich möchte das, ich finde das cool. Ja, ich habe euch gestern dabei gesehen, dass ihr euch da gegenseitig Feedback gegeben habt. Yay, super. Und ich selber fordere auch welches ein von euch. Und insofern ist die HR-Unterstützung als Supportgeber, also das Ermöglichen, für mich auch nochmal ein ganz elementares Element.
Die Organisation und Integration von einem Monitoring über das, was da gelernt wurde, aber auch das, was zukünftig gelernt werden soll, ist so eine dieser Sachen, die uns das wirklich die Arbeit dann so viel einfacher macht. Wenn ich dir zuhöre, kommt ein anderer Aspekt in mir hoch, den ich dieser Organisation, die die idealen Voraussetzungen für die Umsetzung von gelerntem Training irgendwie hat. Eine dieser Voraussetzungen ist für mich, dass man das Gefühl hat, als auch die, vielleicht auch die den Beweis dafür, HR ist unsere Verbündete. Also die du kennst so Situationen, wo man das Gefühl hat, wenn es um Budgeting geht oder um vielleicht ein bisschen abseitige Ideen, dass dann eher aus Sicht der Einkaufsabteilung argumentiert wird oder aus Sicht der Unternehmensführung und weniger aus Sicht der Teilnehmenden oder der Trainerinnen. Und in der Organisation, wo ich sagen würde, da ist viel Humus und guter Dünger, hat immer auch dazu damit zu tun, dass HR und L&D kämpft für bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Rahmenbedingungen. Und und die Höhepunkte, die ich dann selbst erlebt habe, vielleicht das auch schon mal erlebt, ist, dass der Einkauf zwar bei mir anruft, das ist der Job, das, Achtung, das ist jetzt keine Verteufelung, das ist der Job, zu sagen, können wir denn hier noch was sparen und muss denn der externe, die externe Location sein und können wir an ihrem Preis noch was machen? Das ist vollkommen fein, dass wir darüber sprechen, aber dass wir dann das Gefühl haben, HR zieht mit uns da an einem Strang und das hast du vielleicht schon erlebt, da spricht dann mal kurz HR mit dem Einkauf und plötzlich ist das vom Tisch. Also wirklich wörtlich habe ich gehört, ja, ich habe nochmal mit HR telefoniert, irgendwie du mir das geraten hast und HR will das genauso, wenn die das genauso wollen, ist das für mich fein. Achtung, O-Ton des Einkäufers.
Cool.
Und, und da merke ich dann, das macht vieles einfacher.
Total. So, ich mache mal ganz kurz einen Cut, den muss ich dann rausschneiden. Ich muss hier bei mir meine Lautstärkequelle abstellen, bin sofort wieder bei dir. Mhm.
Heißt die Peter die Lautstärkequelle?
Nee. Ich habe auf einmal gedacht, was sind denn das für komische Geräusche? Dann höre ich das ja nur gedämpft durch meinen Schnöckel hier. Und das war mein Aktenvernichter, der plötzlich von selbst angefangen hat, irgendwas zu machen. Der war immer langweilig. Der hat sich gedacht, so, warte mal, hallo?
Ja, ich muss irgendwas vernichten.
Ich will was vernichten. Ja, so, okay. Also wir waren das letztes bei dem Thema Einkäufer.
Und der Einkäufer hat
genau,
gesagt.
Sehr schön. So, dann machen wir jetzt weiter. Das ist natürlich auch ideal, gerade das Einkäuferthema, was du sagst, ne, weil das auch eine Brücke wiederum ist. Also irgendwie dieses Brückenbaubild geht mir gerade nicht aus dem Kopf, was HR ja als eine Aufgabe tatsächlich hat, auch Brücken dahin zu bauen. Weil das ist manchmal ja fast eine Quelle der Verzweiflung, glaube ich, für manch einen Bereich People and Culture, die sagen, ja, aber wir wollen das. Und der Einkauf will immer irgendwas anderes. Und da tatsächlich auch jenseits bestimmter aktiver Prozesse eine Brücke zu bauen und mal zu sagen, Leute, wir müssen uns mal zusammenhocken. Na, es wird immer so sein, dass wir hier mal mit besonderen Anforderungen um die Ecke kommen, weil wir als Expertise einen Blick auf diese Weiterentwicklung tatsächlich dann auch das brauchen. Und seid bitte so gut, an den Stellen brauchen wir wissen, wie wichtig für euch Prozesse und Pauschalisierungen sind, aber wir brauchen an der Stelle, wo es um die Entwicklung von unseren Individuen hier geht, immer mal Sonderregelungen. Wie kriegen wir das so hin, dass das für euch auch gut machbar ist? Also da Absprachen zu treffen. Ne? Das ist ein schönes Bild, finde ich auch gerade so diese Abteilung als Handreichung für alle Richtungen, damit auch Verständnis dafür aufkommt. Ich glaube, das ist immer so eine Krux beim Thema Lernen. Alle glauben zu wissen, wie es geht. Und deswegen wird da immer mit sehr viel Mut und Begeisterung aus einer vermeintlichen Expertisehaltung heraus gesagt, naja, das kann ich doch verhandeln oder naja, das kann ich doch in Auftrag geben oder. Und die Feinheiten dafür, wie relevant die sind, damit dann wirklich eine Umsetzung auch am Ende passiert, das ist halt die Expertise des Bereiches People and Culture. Und das im Unternehmen auch immer wieder anerkannt zu bekommen. Da sind wir jetzt wieder bei Rahmenbedingungen innerhalb der Organisation. Ne? Ja. Du hast gesagt, sichtbares Management, ja. Und gleichzeitig ist auch das für mich so eine Kulturfrage. Inwiefern wird auch diese Abteilung als solches mit einer Wertschätzung angeschaut, was auch manchmal bei der Aufhängung dann liegen kann? Also
zum Beispiel,
ist sie eigentlich untergebracht? Ne?
Das lustigste Stereotyp ist, dass HR irgendwie an Finance berichtet.
Ja,
also
ganz
das,
genau.
Das ist so ein Teil von Finance, was ja ursprünglich oft daherkam, dass die ganze Vertragslegung und Abrechnung und so, Lohnabrechnung und solche Dinge natürlich nah angebunden sein müssen an Finance, aber der ganze Teil People and Development hat da gar nichts zu suchen. Ja. Im Gegenteil, wenn Finance bestimmt, wie viel da gemacht werden darf, dann war das immer eher ein Dämpfer. Und deswegen ist das schon so ein Indikator. Haben wir hier in diesem Unternehmen einen Vorstand, der sich um People kümmert?
Genau.
Also ein CPO. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, gucken wir mal, okay, wie stiefmütterlich wird diese Abteilung denn eigentlich behandelt? Mhm. Und das macht dann viel aus. Ich habe ich hätte so die Idee, dass man mal so eine Art Reifeprüfung, wie so eine Art Lackmustests einführt, wo man an kleinen, sagen wir so, Dingen, die man beobachten kann, sehen kann, okay, wie ist es denn um Humus und Dünger bestellt in der Organisation? Und mir fällt eins gerade ein, wenn zum Beispiel HR, wir benutzen P&D, L&D und so, jetzt alles synonym, wobei man Human Resources ja nicht mehr sagt, sondern Human Relations, aber es ist beides HR. Aber wenn zum Beispiel HR als allererstes anbietet, Sabine, wir möchten, dass du als allererstes mal mit unserem Gründer sprichst oder mit unserem C-Level. Dann weiß ich schon, hat den ganz anderen, ganz andere Gravität, das Ding. Mhm. Also die, und wenn, und dann eine zweite Stufe wäre, wenn das nicht von selber kommt, dieser Vorschlag, dass die begrüßend reagieren, wenn wir selbst den Vorschlag machen. Weil das klingt ja erstmal so ein bisschen so, was will denn der Trainer jetzt? Mhm. Will unseren Gründer kennenlernen, der weiß wohl nicht, wie viel der zu tun hat. Mhm. Aber das geht. Und selbst bei großen Konzernen geht das, solange die noch leben und auch noch integriert sind ins Operative. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, aber ich muss wissen, wie dieser Mensch tickt. Und das wenigstens ein bisschen. Und ich muss wissen, dass der weiß, dass es mich gibt. Weil er damit weiß, okay, der macht da irgendwas, dann will ich mal nicht im Weg stehen. Das heißt, diese Viertelstunde oder diese halbe Stunde, die es dann manchmal nur ist, ist unglaublich wichtig für alles, was danach kommt. Und ein guter Lackmustest.
Und schön ist, wenn nicht nur der weiß, dass du existierst und du weißt, dass er das weiß, sondern wenn auch die Teilnehmenden der Trainings oder der Maßnahmen merken, dass derjenige weiß, dass sie gerade an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten. Auch das ist ja ein unglaublicher Transferhebel, wenn klar ist, das Management ist sich bewusst dessen, dass auch wir hier was investieren. Ne? Da jedes Lernen immer außerhalb der Komfortzone stattfindet. Das heißt, ich investiere auf jeden Fall Mut und ein Stück Unbequemlichkeit, um wieder weiterzukommen. Und na klar ist es super, wenn ich das hauptsächlich für mich selber mache, aber vielleicht spüre ich das am Anfang noch nicht. Ja? Vielleicht ist es irgendeine Veränderung, die das Unternehmen gerade als sinnvoll erachtet und mir versucht auch nahezubringen, dass das total sinnvoll ist. Aber es kann sein, dass ich noch sage, super. Und dann ist es umso cooler, wenn ich mitkriege, jemand in dieser Etage, den ich vielleicht noch nie persönlich sprechen konnte, je nach Größe jetzt, ne, hat da einen Blick drauf und hat zum Beispiel einen Mini-Podcast aufgenommen mit dem Trainierenden, und gesagt, was er oder sie für relevant hält und warum das so wichtig ist, dass diese Entwicklung stattfindet. Oder auch mal so einfach Danke gesagt.
Und da kriegt man so viel Störung raus, weil wenn das bewusst ist unter den Teilnehmenden, also Sabine hat mit dem Gründer sich zusammengesetzt oder der Gründerin, und die haben was zusammen ausgekaspert, dann sitzen die Teilnehmenden in deinem Training und wissen, das ist gewollt so und haben diese Störung weg, die manchmal bedingt, keine Ahnung, du führst jetzt irgendwie eine crazy neue Vorgehensweise ein und die Teilnehmer haben sagen, hey, brauchen wir gar nicht so genau hinhören, weil das wird sowieso zerschellen an dem Willen der Gründerin. Und das fällt weg, wenn man merkt, da gibt es so eine Alliance zwischen wiederum den Vorständen, C-Level, den Gründerinnen, HR und hier eben auch die Trainerin. Und plötzlich kann man diese ganzen Bedenken mal wegpacken, weil das ist gewollt. Ich erinnere mich, wie sehr das bei so wirklich bahnbrechenden Veränderungen wie Agile oder New Work Elemente oder Inklusion, welche Bedeutung das hatte, dass man als Trainerin nicht so als Fremdkörper da drin war, die dann von außen so prophetisch irgendwelche Zukünfte einführen wollen, sondern dass klar war, das ist hier gewollt und das führt gleich zu dem nächsten Indikator, finde ich, nämlich lernen die hier zusammen. Mhm. Also die Steigerung ist ja, die Gründerin sitzt mit drin in dem Training und verschiedene Level sitzen mit drin, weil allen klar ist, auch wenn wir unterschiedliche Wissenshintergründe haben, wir wollen das gemeinsam lernen und haben hier eine Form von sozialem Lernen, die insgesamt förderlich ist. Deswegen auch das für mich ein Indikator, lernen die nach Ebenen getrennt. Oder wird dann immer, manchmal gibt es so Zwischenstufen, so Graustufen, wo dann einer fragt ganz zaghaft, sollen wir denn die Führungskräfte damit auch reinschicken? Und ich so, wie sind die so drauf? Und dann muss man erstmal klären, weil es gibt ja Gründe, das haben wir in irgendeiner anderen Folge auch schon mal besprochen, Gründe, warum das eher zu hemmend wird für die Teilnehmenden, dass verschiedene Hierarchien da drin sitzen. Aber die ideale Form, also Humus und Dünger ist, das ist überhaupt kein Thema. Also die sitzen da drin, weil sie das wissen wollen und lernen wollen, was man da vermittelt.
Ja, und das ist natürlich immer auch eine Frage der Größe der Organisation, die wir jetzt angucken. Ne? Wenn du eine Größenordnung hast, wo ich sowieso einen Kontakt zum Gründer, zur Gründerin, zum CEO habe, weil wir einfach von, ich sag mal, 200 bis vielleicht 500 Menschen reden, die da arbeiten. Bei 500 wird's auch schon fraglich, ne, ob ich selbst im in der Führungsriege dann noch einen direkten menschlichen Kontakt habe. Es wird schwieriger, wenn ich denjenigen nicht kenne und dann sitzt er da plötzlich drin. Das ist auch cool und gleichzeitig natürlich eine Frage, habe ich so einen Respekt in mir, dass ich dann gar nicht mehr selbst ins Lernen komme. Also es sind auch wieder wie immer, kommt es darauf an, keine Pauschalempfehlungen. Gleichzeitig das Wissen darum, dass da jemand mitlernt, wenn zum Beispiel wirklich ein Podcast oder eine Videoaufnahme oder sonst irgendwas, so ganz pragmatisch, also nichts Großes, Hochglanziges oder sonst irgendwas gemacht wird und derjenige sagt, hey, ich habe mir das angeguckt und ich selber hatte bei dem und dem Punkt eine Herausforderung. Ja, das ist für mich gar nicht easy gewesen. Also dieses Reden über die eigene Begrenzung, über das, wo ich wiederum über eine Stelle hinweggekommen bin. Dieses Weg vom Hero-Tum hin zu wir alle lernen und wir haben an unterschiedlichen Stellen Herausforderungen, weil wir einfach auch unterschiedliche Aufgabenstellungen haben hier in diesem Unternehmen. Sonst ergibt das alles gar keinen Sinn, was wir hier machen. Ja, wenn ich auch lerne, wie ich jetzt den eigentlichen Versand der Güter durchführen muss über Eingaben am Computer, dann hat das keinen Sinn, dass ich eine CEO-Position innehabe. Ich muss ganz andere Dinge kennen und können. Und gleichzeitig struggle ich da vielleicht auch, dass ich sage, es gibt Entscheidungsmomente, wo ich eben genau weiß, dass ich nicht wissen kann, wie die Zukunft aussieht. Gerade jetzt KI, wir wissen alle, es wird irgendwie alles super anders, aber ich muss gerade ganz viel auf Intuition gehen, auf Vermutungen, auf Wahrscheinlichkeiten. Und das ist nicht immer einfach. Und dennoch mache ich das, weil ich weiß, wenn ich gar nichts entscheide, wird es auch schwer für euch. Ne? Dann können wir nicht in irgendeine Richtung gehen. Und mir wird gleichzeitig immer bewusster, dass es sein kann, dass ich euch häufiger mal einen Richtungswechsel vermelden muss, weil ich gar nicht mehr die Chance habe, so sicher zu entscheiden, wie ich das vielleicht noch vor 10 Jahren konnte. Wenn sowas transportiert wird, wie großartig ist das denn bitte? Ja, dann kann man sagen, oh Gott, jetzt kriegen die Menschen Angst, weil da nicht mehr diese Sicherheit ausgestrahlt wird von ich weiß, wo es lang geht, folgt mir alle. Das ist ja leider die Reaktion, die wir an vielen Stellen erleben, dass das so gefolgt wird.
Wenn das von dem Training Ambiguitätstoleranz ist, dann ist das genau richtig.
Ganz genau.
Weil damit jemand demonstriert, das ist wirklich, wirklich eine
auf allen Ebenen
Fähigkeit.
Ein Thema. Genau, und eine Fähigkeit. Und mir ist gerade noch durch den Kopf geschossen, dieses, was du sagtest, ne, das gemeinsame Lernen und das zusammen drin sitzen, auch dieses Thema wiederum in den Abteilungen L&D. Welche Programme habe ich? Also wie sehr bin ich auch strategisch gut aufgestellt und tatsächlich vernetzt mit den aktuellen Richtungen, in die das Unternehmen geht und auch mit einer Klarheit, die Menschen sind jetzt in dem Programm und müssen das gerade lernen. Nehmen wir KI. Ne? Es geht ja nicht nur darum, KI-Richtlinien festzulegen und zu sagen, das dürft ihr nicht, sondern dann auch zu sagen, wer braucht eigentlich jetzt welche Ermutigung, um mit KI zu arbeiten? Wer braucht welche Hintergrundinformationen über KI, um das Ganze nicht mehr gruselig zu finden? Also wie gehe ich da vor, auch auf einer Fachebene? Und ich habe gerade, bevor wir jetzt hier aufnehmen, sehr angenehmes und wunderbares Verhandlungsgespräch über einen Rahmenvertrag geführt mit einer HR-lerin, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag. Und bei denen ist das gerade erst im Aufbau, obwohl das ein relativ großes Unternehmen ist. Die sind unglaublich schnell gewachsen und haben den Bereich prozessuale Weiterentwicklung von Menschen noch nicht so weit. Punkt. Und wie cool ist es, wenn wir von Anfang an auch in diesen Prozess mit unterstützen können, als Bearingspartner, als diejenigen, die von außen immer wieder sagen, wisst ihr, was uns idealerweise an, und da sind wir bei deinem Bild des Bodens im Humus und an Dünger und Co., angeboten werden kann, damit wir wiederum mit unseren Dingen, die wir reingeben können, am besten wirken, ist folgendes, Doppelpunkt. Wie toll, ja, das gemeinsam aufzubauen. Erzähl mal noch ein bisschen mehr von deinem fast idealen Unternehmen.
Ich mache mir parallel hier ein paar Notizen, weil das definitiv in unserem Buch auftauchen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar so eine Art Checkliste. Ich habe gerade ein schräges Bild im Kopf. So eine Art Checkliste, wo man sagen kann, ist vorhanden, ist nicht vorhanden. Erlebe ich so, erlebe ich nicht so. Ja. Dass man einschätzen kann, wie ist der Reifegrad der in Sachen Lernen der Organisation. Mhm. Um jetzt nicht, um dann abzulehnen unbedingt, sondern eher zu wissen,
zu sagen,
worauf treffe ich und wie kann man das ausbauen, damit man nicht enttäuscht ist oder naiv in Badehose in Schneesturm geht. Ich habe jetzt mehrfach das Wort Lackmustest, das passt eigentlich gar nicht so richtig, weil es den Säuregrad von Flüssigkeiten misst, ob das Base oder Säure ist, aber vielleicht lässt sich daraus irgendwas schmieden. Aber mir kommt gerade ein anderer Test in den Kopf, der vollkommen absurd und auch ein bisschen schräg ist. Erinnerst du dich, wenn man so in der Zeit, wo man noch häufiger Partnerin oder Partner gewechselt hat oder auf der Suche war, dann gab es unter uns Jugendlichen gab es so ein paar Dinge, wenn das relativ früh am Anfang auftauchte, war eigentlich klar, das wird nichts. Ich will ein Beispiel nennen, weil ich das gerade letzte Woche von einem jungen Menschen genannt bekommen habe. Sie sagt, sie sitzen am Tisch, sie guckt über den Tisch und sagt, oh, es fehlt noch Besteck. Er geht in die Küche und holt sich Besteck.
Geil.
Absolut. Geil. Nein, nur perfekt. Für sich Besteck holen. Und weil sie mir das erzählte, fiel mir etwas ein. Achtung, das ist ein bisschen showy jetzt, aber das war tatsächlich bei uns ein Test. Früher hatten Autos, Achtung, in den 80ern, hatten keine Zentralverriegelung. Das heißt, du bist als Gentleman und Poser, bist du auf die Seite der Frau oder des Mannes getreten, hast die Tür von außen geöffnet mit deinem Schlüssel, hast die Tür hinter der platznehmenden Frau geschlossen und bist auf die andere Seite gegangen.
Ja.
Und der Test bestand darin, war sie jetzt schlau genug, von innen das Knöpfchen auf deiner Seite hochzuziehen?
Ach, und das war die Männerseite testen.
Ja, genau.
Ich verstehe, die Frauenseite testen, war, macht er das überhaupt
und,
so?
Und wenn sie aber einfach nur da saß und stumpf nach vorne geguckt hat und dann sagt, lass du ruhig nochmal so den Schlüssel rausholen und nochmal aufsperren. Also dieses Nicht-Achtsam-Sein, das war so ein bescheuerter, in dem Fall gebe ich zu, bescheuerter Test. Aber wenn es uns gelänge, in Bezug auf die Organisation, für die wir trainieren, so eine Art Checkliste zu machen, um danach besser einschätzen zu können, wie ist der Humus hier, fände ich das ganz wertvoll. Und
das
jetzt
ist so
mal in die
spannend.
Richtung
Warte, ich will noch bei deinem Bild bleiben, es ist so cool, weil das hat so viel auch mit Werthaltung zu tun. Deswegen ist die Frage, ob es so einen allgemeinen Test geben kann oder ob eigentlich jedes Trainings- und Unterstützungsinstitut, also Training, Coaching und so weiter, all das, was wir tun, von unserer Seite aus, eigentlich einen eigenen Test haben muss im Sinne der Wertepassung. Weil es ja zum Thema Tür öffnen zum Beispiel oder in den Mantel helfen oder Ähnlichem, immer wieder auch Strömungen gibt von Frauen, die sagen, auf keinen Fall hältst du mich für behindert, ich kann ja wohl meinen Mantel alleine anziehen und ich werde ja wohl noch eine Tür aufkriegen. Und ich selber schätze das nach wie vor und ich kenne auch viele sehr junge Frauen, die sagen, ich finde das total schön, wenn das jemand mit bei mir macht. Das heißt, es ist immer auch eine Passung dessen, wie ich kann es immer nur an Werten festmachen.
Das Beispiel war jetzt ein bisschen showy, aber es war genauso, auch wenn dann ein gleichgeschlechtlicher Mensch auf dem Platz, es ist einfach unaufmerksam. Oder das Beispiel.
Ja, genau, aber das heißt ja, dass Aufmerksamkeit für mich eine Relevanz haben. Ne?
Genau,
und vielleicht sage ich ja, ist mir doch wurscht, ist doch cool, wenn derjenige da sitzt und geradeaus stiert, der sorgt halt für sich selbst. Ist doch super. Wenn jeder für sich selber sorgt, ist für alles gesorgt. Wunderbar. Ja, so kann ja auch eine Haltung sein.
Und das betrifft dann viele Dinge und mir fallen jetzt einfach so Mini-Checks ein. Ich will ein Beispiel nennen. Du fragst in der Anbahnung, habt ihr eigene Trainingsräume? Und Du kannst sehr wohl ablesen daran, wie diese Trainingsräume gestaltet sind, wie weit das Unternehmen in der eigenen Entwicklung ist.
Das stimmt, ja.
Und wenn die beispielsweise sagen, ja, das ist ein Trainingsraum und du siehst irgendwie einen Marmor-Konferenztisch in der Mitte und zwei Säulen und einen riesen Monitor, wo wirklich nur PowerPoint und ein paar Clips gezeigt werden können, dann sagt das was aus. Achtung, das kann immer biasen, also kann vollkommen eine falsche Annahme auslösen oder eine falsche Schlussfolgerung bei uns selbst. Aber die Summe dieser kleinen Checks habt ihr eigene Trainingsräume. Führt dazu, dass man so ein Bild davon bekommt, welche Bedeutung spielt Lernen in dem Unternehmen. Und du erinnerst dich an ein Unternehmen, für das du selbst gearbeitet hast, die im Rahmen ihrer Erneuerung eine unfassbare Trainingswelt installiert haben. Und man denkt so, wow, sowas haben wir überhaupt noch nie gesehen. Wo wir als Trainerinnen reinkommen wie ins Elysium und denken, Gott, kann man hier geil arbeiten.
Ja, total. Und dieses auf dem Weg sein ist ja auch ein Ding, ne? Also es muss ja nicht fertig sein, aber wenn ein People and Culture Partner sagt, wir haben Trainingsräume, sorry, wir wissen, es ist doof, ja, im Moment kann man die Tische bei den Trainingsräumen nicht rausräumen. So, dann weiß ich aber auch schon, da ist ein Bewusstsein dafür da. Und klar, im Moment sind vielleicht noch nicht die idealen Rahmenbedingungen, weil wir machen gerade einen Neubau und wir gehen jetzt an die alten Räume nicht mehr ran und so weiter. Also diese eher der Blick darauf, also da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Verhalten, Einstellung und Rahmenbedingung. Ne? Die Rahmenbedingung ist vielleicht noch nicht die ideale, aber uns ist das bewusst.
Deswegen müsste der Test auch nicht, also eigentlich doch wie ein Lackmustest, nämlich nicht ein Ja-Nein, sondern eher eine Tendenz. Oder kann ja auch
es ist noch nicht
sein.
So, aber es ist uns bewusst, dass es nicht ideal ist. So, ne? Also wir werden diesen Test machen.
Abgelehnt.
Ich weiß es jetzt schon, der wird im Buch sein.
Genau, es wird abgelehnt. Also das haben wir ja auch manchmal. Also wenn wir sagen, so, wir wollen im Stuhlkreis arbeiten aus 1000 Millionen Gründen und die dann sagen, nee, das wollen wir nicht, dann wird es schwieriger, als wenn sie sagen, ah, interessant, was führt dazu? Und dann zählen wir all diese Dinge auf, die dazu führen, warum wir an den Stuhlkreis glauben im Vergleich zu anderen Sitzungen. Fallen dir noch mehr solche Kriterien ein?
Überlege ich auch gerade.
Also,
tatsächlich so Dinge wie geht man mit Teilnahme Veränderungen um. Ja, also ist es so, dass du am Morgen noch mitgeteilt bekommst, ach so, sind übrigens noch 3 dazugekommen? Oder ist ein Bewusstsein darüber da, dass du vielleicht individuelle Vorbereitungen triffst und dadurch es gut wäre, wenn du weißt, wie viele Menschen kommen und auch deren Namen kennst, weil du dich als Trainerin oder Trainer auch darauf einstellst, wen du da hast und nicht nur, dass du da Menschen hast. Und auch so wie leicht ist es für mich, das zu organisieren? Also ist da jemand morgens, wenn klar ist, ich bin zum ersten Mal in den Räumlichkeiten, der mich empfängt, in den Raum bringt, mir sofort was zu trinken anbietet. Also auch eine Wertschätzung gegenüber dem Menschen als Trainerin, Trainer, der da kommt. Das sind auch so kleine, schöne Dinge. Du musst an was denken. Ne? Du hast was Konkretes im Kopf.
Was es zu trinken gibt, ist ja auch ganz entscheidend. Also wenn man zum Beispiel diese Seminarräume ausgestattet sieht mit diesen Sahnekapseln diese Kondensmilchkapseln für den Filterkaffee, da heißt es, da ist noch nicht viel passiert in den letzten Jahren.
Genau.
Die haben noch das, was wir in den 70ern schon hatten, nämlich diese komischen Kapseln. Aber das ist alles, Achtung, das Bias.
Das ist so klein,
alles,
aber das ist ja ganz interessant. Ne? Ja. Also es sind ja wirklich manchmal Symptome, wo du sagst, wenn jetzt eines davon da ist, komm, Haken dahinter. Ja? Also wenn meine Nase mal kurz verstopft ist, habe ich auch nicht sofort eine Grippe. Aber wenn jetzt mehrere dieser Symptome zusammenkommen, also unser wie auch immer gearteter, ich habe jetzt auch Lackmustest im Kopf, sollte dann eben auch so eine Art Range beinhalten, zu sagen, wenn du jetzt aber 10-mal dieses Ergebnis hast, dann überleg dir wirklich sehr genau, wie wirkungsvoll kann deine Maßnahme an der Stelle sein. Und bei anderen Dingen guck eben ganz bewusst, kannst du da unterstützen, kannst du gegensteuern, vielleicht gegen noch nicht ideale Bedingungen. Ne? Also wenn wir wieder in der Ken-Wilber-Matrix denken, zu sagen, die Kultur kriege ich jetzt mal schnell verändert, nein, natürlich nicht.
Nein.
Und gleichzeitig ist ja die Frage, von oben nach unten, von unten nach oben, spreadet es insgesamt. Ich kann nicht immer warten und sagen, ich kann erst dann wirkungsvolle Maßnahmen gestalten, wenn die obere Führungsebene auch endlich mal mehr zugibt, dass sie lernt und nicht so tut, als wäre alles schon da und fertig und man müsse perfekt sein, damit man hier einen guten Leumund bekommt. Dann kann ich ja trotzdem Dinge tun und kann ja auch dafür oder dazu beitragen, zu sagen, hey, wie kannst du damit umgehen? Angenommen, das macht deine Führungskraft so, dann stecken da ja Dinge dahinter, die nachvollziehbar sind. Die hat das genauso kennengelernt. Das war bisher immer die Orientierung. Und jetzt kannst du sagen, ich mache das genauso weiter oder du veränderst das. Das heißt, das Bewusstsein unsererseits wiederum, wie ist die Kultur aktuell, ist relevant. Mhm. Aber natürlich, wenn wir nicht das Fühlen, dass das weiterentwickelt werden soll, sondern wenn es da eine sehr große Beharrlichkeit in der Kultur gibt. Ne? Es wird sogar vielleicht teilweise zurückgefahren. Ne? Ein Unternehmen, wo du vorher mitgekriegt hast, da ist eben zum Beispiel so etwas wie diese Lernwelt geschaffen worden. Ja, das ist super. Und mittlerweile wird die Lernwelt an irgendeine ganz andere Abteilung vermietet. Und das Lernen findet an einem Bereich statt, wo du sagst, schade, man kann zwar die Fenster nicht öffnen, es ist auch von der Ausstattung her deutlich weniger schön, aber gut, wir haben noch Räume. So, das ist natürlich dann auch eine Entwicklung, wo du hinguckst und dir die Frage stellst, wie sehr ist das jetzt noch so, dass Lernen gewollt ist? Und also allein, dass wir Informationen dazu kriegen, es gab ja eine Anfrage an uns, wo relativ kurzfristig ein gutes Konzept gemacht werden sollte, auch ein tieferes, detaillierteres Konzept, aber klar war, der Teil, wo du den Bedarf überhaupt erhebst, der findet gar nicht vorher statt.
Also wenn dann kostenfrei.
Wenn dann kostenfrei, genau. Und es geht so um Überlastung, wo ich sage, na klar kannst du dann hingehen und kannst ein Angebot machen, wo du sagst, ich mache ein allgemeines Resilienztraining. Super. Aber du weißt gar nichts. Du weißt nicht, kommt die Überlastung aus der aktuellen unternehmerischen Situation, muss die gerade sein? Was wird dann unternommen, um das ein bisschen zu balancieren? Oder gibt es da einzelne Erlebnisse, die aus vorherigen Führungsformaten stammen beispielsweise, die noch im Auslaufen befindlich sind, wo Menschen aber sagen, ich weiß genau, das war überhaupt nicht gut hier vorher, hier irgendwie
es ist
zu sagen,
eine
ich brauche was.
Positive Überlastung, ne? Also können auch wir uns gerade vor Aufträgen nicht retten oder müssen wir den Untergang der Organisation aufhalten.
Genau, und dann zu sagen, sorry, da kann ich nichts Fundiertes anbieten, finde ich nach wie vor sehr richtig. Und dieses, also das da auch eine L&D-Abteilung zu unterstützen, zu sagen, liebe Leute, ich sag's euch gerne sehr offen, warum wir hier nicht anbieten oder nur anbieten im Sinne von, wir würden dann das tun, damit wir euch danach tatsächlich inhaltlich ein konkretes und sinniges Angebot machen können. Das ist auch immer eine Möglichkeit. Also man macht eine Tür auf und dann kann die L&D-Abteilung für sich sagen, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht sollten wir da über unseren Prozess nochmal nachdenken oder halt nicht. Auch gut.
Also mir fallen jetzt immer mehr solche, man muss dann aufpassen, dass die Liste nicht zu lang wird, aber mir fallen schon immer mehr dieser Dinge ein. Also zum Beispiel, wenn schon in der Anfrage eine Gewichtung des Preises genannt wird, dann fragt man sich, also 40% der Entscheidung wird über so eine Formel Preis des günstigsten Anbieters im Verhältnis zu dem eigenen Angebot getroffen. Da muss man sich ja schon fragen, hängt es denn nicht davon ab, wie viel es einbringt, das, was wir hier anbieten. wo ist denn das? Also der monetäre Nutzen dessen, was wir hier tun. Und das sind nur Hinweise. Das kann vernünftig sein, aber es stammt dann manchmal aus einer anderen Welt. Und ich glaube, die Summe dieser schade, das ist, wir sollten nach denen suchen, die so eindeutig sind, wie das mit der Zentralverriegelung. Das wäre vielleicht gut.
Ja, ich habe auch gerade noch gedacht, Vorlaufzeiten sind ein spannendes Thema. Und wenn sie nicht da sein können, dann zumindest die Klarheit dass du hörst, ey, wir wissen, das ist eigentlich unmöglich, ja, euch jetzt darauf anzusprechen, dann diese Maßnahme zu starten. Es ist im Moment so, es ist passiert, fertig, gibt's irgendeine Chance. Mhm. Ja, dann ist auch ein Bewusstsein darüber da, dass individuelle Konzepte halt auch ein Stück Zeit brauchen im Vorfeld. Mhm. Ne? Also eigentlich geht es viel um Offenheit, merke ich bei mir, über die Rahmenbedingungen. Also dieses aus der Offenheit ablesen zu können, wie die Haltung dahinter ist. Ja. Also das Verhalten ist dann dieses offene drüber reden. Ja. Also uns ist klar, das ist nicht optimal. Ja. Komma. Was können wir jetzt machen? Punkt. Ja. So.
Welchen Einfluss hat aus deiner Sicht das Durchschnittsalter der Organisationsmitglieder?
Also ganz spontan gar keinen, sondern eher die innere, das innere Alter.
Das innere, okay, schwer festzustellen, aber da ist was dran. Du kennst diese Coachability-Prognosen, dass je näher man an die Rente rückt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Lernens. Aber all das sind spannende Punkte und werden uns wahrscheinlich noch viele einfallen.
Absolut, absolut.
Und am Ende kommt es eh wie immer drauf an.
Ja.
Aber mal gucken, ob wir so einen Lackmustest mal hinbasteln.
Ja, und eine große Bewunderung für die BrückenbauerInnen in den Unternehmen, weil sie halt nicht immer genau diese Wertschätzung erfahren, die wir ihnen gerne wünschen. Und gleichzeitig eben hochrelevant sind dafür, dass Entwicklung passieren kann.
Ja. Und der Dank geht dann gleichzeitig an all die da raus, die man tatsächlich beobachten kann, wie sie von einer Organisation in die nächste wechseln und wir schon vorher wissen, okay, aus der Organisation wird jetzt auch eine richtige lernende Organisation, weil die große Befriedigung und Erfüllung darin finden, diesen Humus zu bereiten, egal ob dann der Humus genutzt wird von Training oder von irgendwas anderem. Mhm. Aber das sind manchmal ein und dieselbe Person, die jetzt in meinem Leben schon in 4, 5 Organisationen gegangen ist und immer hinterlassen sie neue Strukturen, neue Kulturen, neue Verhaltensweisen und auch neue Mindsets in Bezug auf das. Und sei es nur, dass sie mit der simplen Maßnahme starten, lass uns erstmal hier über das Lernen sprechen. Und dann die ersten Kurse zu Lifelong Learning machen oder Lernsystemen und solchen Dingen. Oder eine LMS installieren, ganz wichtiger Indikator. Also haben die hier ein Learning Management System. Yes or no? Mhm.
Ja, sie haben bestimmt eine Entschiedenheit, diese Menschen, die du meinst. Mhm. Ich habe auch ein paar im Kopf. Also eine ganz klare Sinngabe in dem, was sie tun und gleichzeitig haben sie so eine Art friedvolle Stärke, mit der sie das ins Unternehmen tragen und eine ganz große Treue diesem Thema. Ja? Also sie laufen nicht einmal zu einer bestimmten Stelle und wollen das dort klären, sondern 30 Mal, wenn nötig. Ja, aber immer mit dieser friedvollen Stärke. Also mit einer absoluten Klarheit, die aber auch nicht heißt, hey, wie blöd bist du denn eigentlich? Und diese Kombination, also die menschliche Fähigkeit dazu zu haben, die Einstellung zu haben, das wird hier noch wachsen und gleichzeitig diese ganzen Komponenten im Gepäck. Ne? Was braucht es denn hier dafür? Die ist schon sehr cool.
Ich habe noch einen.
Ah, du hast noch einen und ich habe auch noch eine abschließende Frage.
Schon notiert, weil der ist super simpel.
Nämlich?
Ist diese neue HR-Mitarbeiterin geholt worden, um das zu bauen? Also war das Teil des Deals, diesen Menschen einzustellen, das zu bauen? Das wäre ein Riesendünger.
Ja. Und wir haben ja immer mal wieder, habe ich ja versucht, aus dir rauszukriegen, was die Organisation, die du da im Kopf hast, ne, wo du sagst, sie ist schon ziemlich gut unterwegs, was die hat. Haben wir diese ganzen Punkte irgendwie erwischt oder gibt es noch was, wenn ich dich jetzt frage, wo du sagst, also, das ist da einzigartig?
Wir haben nicht alle Punkte erwischt und natürlich werde ich den Namen jetzt nicht nennen, aber ich denke die ganze Zeit an mehrere Unternehmen, wo das wirklich so eine ideale Welt ist für mich. Und da gibt es manchmal so, keine Ahnung, mal eine Migration oder eine Übernahme, wo man auch manchmal sinnvollerweise Dinge wieder zurückschraubt. Also ich will mal ein Beispiel nennen. erst wenn man mal auch wieder intern trainiert hat, statt extern an herausragende Trainingslocations zu fahren, merkt man wieder, was man davon wirklich braucht und was nicht. Mhm. Und der Schnaps ist nicht notwendig, also dass man den Teilnehmern den Schnaps bezahlt, das muss nicht sein. Ja. Aber dass die Stille oder das Draußensein kann eine Bedeutung haben, das kann man manchmal aber auch anders herstellen. Mhm. Und deswegen diese Beweglichkeit darin ist vielleicht auch was dazu beiträgt. Und dann geht es eben nicht darum, dann so ein Ideal hinterherzuhängen, sondern möglichst viel von dem zu verwirklichen. Mhm. Und doch, solche Unternehmen kenne ich und liebe ich, weil und werde alles für diese Unternehmen tun, den Rest meines Lebens, weil das ein gemeinsames Werk ist. Mhm. Das ist unglaublich schön, für sowas zu arbeiten.
Das finde ich den schönsten Abschluss. Es geht um das gemeinsame Werk des Lernens. Mhm. Dankeschön. Danke für das tolle Thema.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.